Ja, Streich. Also ich wollte nur sagen, es wird bestimmt seine Gründe haben, warum Herr Fairbeck nicht hier auf der Pressekonferenz erscheint. Und ich denke, das wird sich auch alles klären. Und wenn hier jemand absteigt, dann ist es der SC Freiburg und nicht
Sind
der
Sie
FCN.
Journalisten da?
Und wenn, es gibt nur einen Absteiger, das ist der FC Freiburg,
Ja, wer ist ein SC Freiburg?
und
Ich
wenn es
darf
hier
Sie
weitergeht,
bitten,
dann
den Beitrag über...
FCN, FCN und sonst gar nichts.
Interessant, wenn... So, herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Club und sonst gar nichts. Mein Name ist Thomas und bei mir sitzt, wie immer,
Der Bernd.
grüß dich Bernd.
Grüß dich Thomas.
Ja, wir wollen auch sofort, so wie es unsere Art ist, loslegen. Das
Jawohl.
erste Thema, letztes Wochenende hat die Saison offiziell begonnen. Das erste Pflichtspiel stand an, DFB-Pokal beim SV Links. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass man wahrscheinlich wenig Rückschlüsse draus ziehen kann. Ich würde das auch immer noch so sehen und trotzdem wollen wir ein paar Worte drüber verlieren. Ja, erstmal so ein paar Gedanken von dir vielleicht dazu. Was hast du an interessanten Aspekten aus dem Spiel mitgenommen?
Na, ich würde jetzt mal eher sagen, was ich nicht so interessant fand, was mich sehr enttäuscht hat. Nach der langen Spielpause, die sie jetzt hatten, nach den vielen Trainingserholungen, würde ich jetzt mal ganz sarkastisch sagen, sarkastisch. Ja, nach der allgemeinen langen Pause war ich doch sehr enttäuscht. Fakt ist, wir haben gegen den Fünftligisten gespielt und auch wenn es natürlich immer die eigenen Regeln des Pokals gibt, war die erste Halbzeit doch sehr, sehr enttäuschend und da kann man auch nicht sagen, die Mannschaft, also sprich Links, stand einfach sehr tief und deshalb war es sehr schwer oder die eigenen Regeln lasse ich alles nicht gelten. Fakt ist, wir haben uns sehr schwer getan. Auch,
Darf ich mal ganz
ja.
kurz dazwischen grätschen, weil du meinst die erste Halbzeit, weil ich weiß nicht, ob du dich jetzt versprochen hast, weil ich fand gerade die erste Halbzeit eigentlich noch ganz passabel. Und in der zweiten Halbzeit würde ich allerdings das unterschreiben, was du sagst.
Ich würde sagen, die erste und zweite Halbzeit war insgesamt, also für mich jetzt sehr enttäuschend und ja, also wie gesagt, so kann man einfach nicht spielen, wenn man in der ersten Liga mitmachen will. Natürlich gab es auch andere Mannschaften wie die Bayern, die ja alle Schwierigkeiten hatten. Egal. So war es halt und einzige Positive ist halt, dass er dann doch, oder Ishak noch zwei Tore geschossen hat und dass er das hoffentlich mitnimmt in die erste Liga. Dann gegen Hertha. Ich bin sehr skeptisch allerdings.
Du bist bedient, kann
Ja,
man fast schon sagen.
erstmal.
Ich würde das vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen tiefer noch reingehen, weil ich finde, dass das Spiel gar nicht mal so schlecht für uns begann. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Spielglück so ein bisschen den SV Links bevorzugt hat. Es gab zwei Situationen in der ersten Halbzeit, die zumindest umstritten waren. Also ich würde sogar noch weitergehen. Geht um den Elfmeter, der zum 1:1 geführt hat, der für mich eine klare Fehlentscheidung war. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Absolut genauso. Also das war eine absolute Fehlentscheidung. Trotzdem muss man dann einfach mal Gas geben und
Na gut, aber also das war eine Fehlentscheidung. Das heißt, es steht dann plötzlich 1:1 und dann gibt es kurz vor der Halbzeit noch ein ganz klares Handspiel, das eigentlich ein Elfmeter für uns hätte
das ist richtig.
sein müssen. Ja, und dann gehst du mit einem 1:1 in die Halbzeit gegen einen Gegner, der die Chance sieht, irgendwie Geschichte zu schreiben, kann man schon fast sagen, aus deren Sicht. Gehst also in die Halbzeit mit einem Ergebnis, wie du es dir eben nicht wünschen würdest, obwohl das
Ja.
Spiel genauso gut auch hätte 2:0 oder sogar noch höher
Alles
stehen können.
richtig. Aber dann muss man einfach als jetzt Erstligamannschaft die Ruhe bewahren, darf sich da nicht irre machen lassen. Für den Gegner kann ich verstehen, die müssen sich reinstehen, die müssen tief stehen, keine Frage. Aber wir müssen das in Ruhe zu Ende spielen und ich fand fast ein bisschen die Rollen vertauscht. Und das darf nicht sein, das ist unprofessionell und das können wir uns auch nicht leisten in der ersten Liga.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich würde sagen, wenn du das jetzt auf die zweite Halbzeit beziehen würdest, diese Kritik, dann würde ich da mitgehen. Wie gesagt, ich sehe da tatsächlich nochmal einen großen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit. Was mich ein bisschen erschreckt hat, also da bin ich dann bei dir, das war, dass in der zweiten Halbzeit man tatsächlich dann eine Phase hatte, in der man fast ein bisschen Angst haben musste. Also wo man das Gefühl hatte, jetzt könnte tatsächlich was passieren. Und das Spiel könnte vielleicht noch kippen. Ich meine, letztendlich hat Links eigentlich keine großen Chancen rausspielen können. Letztendlich ist es auch glimpflich ausgegangen. Das hat natürlich auch mit unserem Goalgetter irgendwie zu tun, mit Ishak. Also für mich viel Schatten und aber auch viel Licht. Und da würde ich vielleicht nochmal ganz kurz einhaken, was die Spieler anbetrifft. Ishak haben wir ja schon rausgearbeitet, ja. Würde ich sagen, auf alle Fälle ein positiver Punkt. Gerade weil man ja auch weiß, Torjäger leben oft von ihrer, ja,
von wie soll ich sagen,
von einem Erfolgserlebnis, von dem Lauf auch. Also das ist bestimmt gut für uns, dass er gleich im ersten Pflichtspiel zweimal treffen konnte. Wer mir noch ganz gut gefallen hat, allerdings nur in der ersten Halbzeit, das war der Alexander Fuchs. Da haben wir letzte Woche noch über den gesprochen. Dass wir den kaum gesehen haben. Jetzt hat man ihn mal ein bisschen mehr sehen können. Ich war ganz positiv.
Und dir ist er ja positiv aufgefallen.
Mir ist auf alle Fälle positiv aufgefallen. Ich kann mich an ein paar Situationen erinnern. Ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber er ist auf alle Fälle in der Lage, mal auch einen langen Pass zu spielen. Zeitweise hat es mich sogar ein bisschen an Weigel erinnert. Also jetzt, ohne ihn vergleichen zu wollen. Der Alexander Fuchs ist noch sehr jung. Ich finde, er hat gezeigt, dass er auf alle Fälle Potenzial hat. Also das fand ich ganz interessant. Ansonsten, ja gut, haben wir im letzten Podcast schon ausgiebig darüber gesprochen. Unser, ja, vielleicht schon fast Lieblingsthema.
Unser Problemkind.
Das Problemkind auf der Schattenseite.
Sally. Ja, Sally, was gibt's noch zu sagen? Also was wir, glaube ich, beide jetzt langsam nicht mehr verstehen, ist, dass Kölner ihn halt immer von Anfang an spielen lässt oder meistens von Anfang an spielen lässt und ihn dann auch in dem Spiel ziemlich spät erst getauscht hat. Valentini habe ich übrigens jetzt hinterher noch erfahren, weil da habe ich mich zum Beispiel gewundert, warum der runter musste. Der hatte wohl irgendwelche Muskelprobleme.
Ja, genau.
Und das hat mich dann auch beruhigt. Weil das
ist wohl auch fraglich für Hertha.
Okay. Ja, es hatte, wie gesagt, ich glaube, letztes Mal haben wir schon angesprochen, wenn er dann halt hinfliegt und den Freistoß rausholen würde, dann wäre er, ich sage das mal ganz krass, zu was nutze, aber selbst das schafft er nicht mehr. Und nur hinfliegen und drollig gucken, ich sag's jetzt mal ganz böse, das ist ein ganz lieber, mit Sicherheit, aber ob der noch in die erste Liga passt, da habe ich meine großen Zweifel.
Ja, also geht mir ähnlich. Ich fand's auch erschreckend. Ich meine, bei aller Liebe, wir haben es mit einem Fünftligisten zu tun und ich habe selbst da Schwierigkeiten gehabt, mir vorzustellen, dass er Zweikämpfer wirklich für sich entscheiden kann. Das ist auch so gut wie nie passiert.
Ja.
Umso größer war vielleicht dann die Freude kurz darauf, als der neue Neuzugang dann vorgestellt wurde. Also so ganz klar ist es ja nicht, wo er spielen wird, kann wohl verschiedene Positionen spielen. Aber ich sehe ihn beim Club dann eher in der Position, die Möwald gespielt hat in der letzten Saison. Die Rede ist von Yaya Kuba.
Genau, und ich sehe ihn vor allen Dingen auch als kreativ. Posten, als ein Spieler, der neue Ideen reinbringt, der auch sozusagen aus einer Spielweise eine andere schnell mal umstellen kann, der einfach kreativ ist, der Ideen hat, der ja, einfach ein Spiel an sich reißen kann. Also ich bin auch sehr gespannt und ich sehe es auch sehr, sehr positiv. Wir haben uns ja vor kurzem mal diese Videos angeguckt aus der Mannschaft.
Diesen Zusammenschnitt, ne? Also von Young Boys Bern und von Gent, richtig, wo er zuletzt aktiv war. Ja, vielleicht noch für die, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben sollten, ist ein Japaner. Da haben wir ja sowieso ganz gute Erfahrungen gemacht,
ja,
in der Vergangenheit. Vor allem Kiyotake, klar. Hasebe war dann mal leider nur eine Rückrunde, glaube ich, war das, in der Abstiegssaison. Auch ein super Spieler.
Ja.
Ja, also Yaya Kubo heißt er, ist 24, 25, ist aus Japan nach Europa gewechselt, zuerst zu Young Boys Bern, hat da dann 2 Spielzeiten gespielt und ist dann verkauft worden nach Belgien, zu Gent, eine belgische Spitzenmannschaft, kann man glaube ich schon sagen, und hatte dort jetzt wohl jüngst nach dem Trainerwechsel Probleme, auf ausreichend Spielzeiten zu kommen.
Wir hatten das Glück, dass wir ihn hätten sowieso nicht kaufen können für 6 oder 7 Millionen, die sie wollten, sondern konnten jetzt 500.000 leihen und mit der Option ihn eventuell doch noch, ja.
Ja, was ganz wesentlich ist, denke ich, also die 500.000, die muss man, klar, man muss natürlich das Gehalt bezahlen, man zahlt 500.000 Gebühr dafür, dass man den Spieler ein Jahr lang sozusagen nutzen darf. Finde ich gut. Also ist ein Betrag, der irgendwie vertretbar ist, auch
ist,
so.
Ist vor allen Dingen für einen Verein wie Nürnberg eigentlich auch die einzige Möglichkeit, noch an Spieler zu kommen. Weil wenn man die Tafel 4 Millionen hat, hätte man ja sonst keine Chance,
genau,
zu arbeiten.
Richtig. Ja. Und ganz entscheidend eben, ich meine, das Ganze ist ja alles schön und gut, dann hast du so einen Spieler und wenn der dann durch die Decke geht und eine fantastische, ja, gehen wir mal vom Positiven aus, eine fantastische Spielzeit hat und du hast keine Kaufoption, dann ist der hinterher halt weg. Genau. Nehmen wir mal Beispiel jetzt letzte Saison, Batshuayi bei Dortmund, keine Kaufoption drin gehabt, da haben sie keine Chance hinterher, den Spieler zu halten. Da können sie machen, was sie wollen. Und da hat Bornemann, und das hat er, glaube ich, auch immer wieder betont, dass das entscheidend ist bei Leihgeschäften, dass sie eben eine Kaufoption raushandeln. Und was ich jetzt zuletzt gelesen habe, war, dass die Kaufoption wohl zwischen 3,5 und 5,2 Millionen beträgt, je nachdem, wie viele Spiele er dann eben beim Club macht, wie viel Spielzeit er dann haben wird. Und das klingt doch alles.
Klingt super.
Ist ganz gut.
Vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, geht man jetzt mal vom Gegenteil aus, zahlt, wenn man sie jetzt hätte, die 7 Millionen, es enttuppt sich aber, dass das irgendwie nichts bringt mit dem Spieler, dann hat man dann wieder plötzlich 3 Millionen Schulden mehr und keine andere will ihn dann mehr. Und, also es macht Sinn, absolut.
Macht total Sinn, bin ich auch der Meinung, bin sehr gespannt, habe die Videos, hast du ja auch gesehen, quasi die Showreels. Hat fantastische Aktionen einfach schon gehabt bei seinen vorherigen Vereinen. Wie das jetzt dann tatsächlich im Ligabetrieb sozusagen Spiel für Spiel dann aussieht, darüber kann man natürlich noch relativ wenig sagen. Das, ja, sind natürlich Highlight-Reels. Und da wäre ich vorsichtig, jetzt zu viel da rein zu interpretieren. Hängt ja dann auch davon ab, wie er in das Spielsystem von Kölner reinpasst, wie er mit unserem Team, genau, harmoniert und so weiter. Ganz viele Faktoren, die noch eine Rolle spielen. Aber was man auf alle Fälle sagen kann, also da waren Szenen dabei, also eine Szene und mindestens eine Szene, wo ich mich tatsächlich, ich traue es mich ja kaum auszusprechen, wo ich mich tatsächlich an Messi erinnert gefühlt habe. Ja, doch, doch. Also wo er, hast du das gesehen, wo er quasi durch die halbe Hintermannschaft spaziert und dann am Schluss noch den Ball zielgenau in die rechte Ecke unten reinspitzelt. Also da gab es ein paar so eine Szenen, also mit einer wahnsinnigen Dynamik, einer starken Geschwindigkeit und der Ball scheint an seinem Fuß zu kleben, tanzt er da durch die
Abwehr rein. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung, aber was ich gesehen habe, was mich total fasziniert hat, war das Aufwärmtraining, wo er hat ja noch trainiert er alleine, ohne Mannschaft. Und man hat ihm den Ball immer so zugespielt und er hat also diesen Ball bestimmt 200 Mal, also exakt genau an dieser Stelle getroffen.
Achso, du meinst beim Club jetzt beim ersten Training, bei den Videoaufnahmen?
Genau. Training. Und das fand ich schon unglaublich. Also einfach diese Treffsicherheit und einfach auch dieses unglaublich exakte Zurückspiel. Also schon fast wie eine Maschine. Unheimlich.
Also fasziniert. Auf alle Fälle, glaube ich, man kann sich fast darauf einigen, dass es auf alle Fälle ein Spieler ist, der technisch sehr versiert ist, der auch von den Szenen, die man so sieht, glaube ich, auch mal eine unerwartete Idee, in der Lage ist, eine unerwartete, überraschende Idee zu haben. Und Das ist, glaube ich, genau das, was uns tatsächlich
fehlt
da vorne
und was wir
im vorderen Drittel fehlt.
Brauchen.
Was uns in Links auch gefehlt hat.
Ne? Genau.
Und insofern, ich bin echt froh, dass Bornemann da jetzt zugeschlagen hat, dass wir jetzt endlich noch einen Spieler dazu bekommen haben. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht noch der ein oder andere dazukommen wird. Ähnliche Modelle, also wenn wir jetzt von diesen 4 Millionen eben mal ausgehen, hat man ja immer noch was in der Hinterhand. Also wir haben noch Spielraum, wir können noch
was ausgeben.
Noch auf einer ähnlichen Ebene irgendwie so eine Leihgeschäfte tätigen. Jetzt um den Bogen nochmal zu Sully zu schlagen. Sully ist durch die Verpflichtung von Kubo, glaube ich, noch weniger wichtig.
Oder noch mehr überflüssig.
Noch überflüssiger, genau. Also ich könnte mir dann eben für das Spiel gegen Hertha auch vorstellen, dass er, sagen wir mal, Kubo zentral spielen lässt mit Behrens und Sully, der ja von rechts in der Regel kommt, dann ersetzen lassen könnte durch Löwen. Das würde für mich Sinn machen. Und Kerk ist ja immer noch verletzt auf der linken Seite. Könnte dann eben Schrellack spielen, der mir, ja wie gesagt, den Links auch ganz gut gefallen hat. Und dann hätte man, glaube ich, da vorne ganz gute Optionen. Also das klingt mir nach einer kreativ spannenden Aufstellung, bei der ich gespannt bin zu sehen, was die in Berlin dann leisten können.
Absolut. Also wenn dann Ishak der Durchbrecher ist, können die beiden sich dann eben gut ergänzen. Also der Kreativspieler und der Rambock, der durchbricht und auch die Tore schießen kann. Also bin ich auch sehr gespannt und
haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist natürlich überhaupt das Spannendste vielleicht überhaupt an der Verpflichtung. Wie kann das harmonieren? Da vorne zwischen Kubo, Ishak und möglicherweise dann eben Schrellack auf der linken Seite und Löwen auf der rechten. Das wäre ja mal, fände ich, super spannend. Vielleicht kurz noch Valentini, hast du vorhin schon angesprochen. Da habe ich eben jetzt die Information, dass der Einsatz gefährdet ist in Berlin und was ja bedeuten würde, dass dann Bauer wahrscheinlich in die Startelf rücken würde. Was kannst du zu Bauer sagen jetzt von dem Pokalspiel, als er eingewechselt wurde?
Also ganz ehrlich, ist mir jetzt auch nicht besonders aufgefallen.
Gab eine Chance, an die ich mich erinnern kann, die er ziemlich kläglich eigentlich vergeben hat. Es war, glaube ich, ein Kopfball, also es war eine Flanke von links, die er dann ziemlich kläglich vergibt. Sonst muss ich auch sagen, fand ihn auch recht blass. Auf der anderen Seite, wie viele Minuten waren es? Wann ist Valentini raus? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich würde mal sagen, Valentini.
Zweite Halbzeit irgendwann, oder?
Irgendwann so. Auch so das 50. Dreh. 50. Minute Dreh.
Also so viel Zeit hat er jetzt auch nicht gehabt.
Man muss ihm erstmal eine Chance geben und vor allem muss man jetzt erstmal gucken, wie sieht es aus in der ersten Liga. Und
ja, weil wir letztes Mal noch über Hertha gesprochen haben und ihre komische Marketingaktion mit den 10.000 Tickets zu 10 Euro.
Ach,
jetzt ist die ganze Stadt ja mittlerweile plakatiert.
Mit Teddy-Plakaten.
Mit Teddy-Plakaten, genau. Und vor allen Dingen mit dieser neuen Werbekampagne, hast du ja auch schon gesehen.
Ja.
Was hältst du von der Kampagne?
Ja, so, da ist echt Fremdschämen angesagt. Also wenn ich Hertha-Fan wäre, was ich ja nicht bin, würde es mir echt den Magen umdrehen. Also es ist...
Für Leute, die es vielleicht nicht wissen, die jetzt nicht unbedingt in Berlin wohnen, Hertha hat eine neue Werbekampagne irgendwie losgetreten hier und gefühlt irgendwie die ganze Stadt zu tapeziert mit Plakaten und das Ganze läuft unter dem Slogan, du kannst in Berlin alles sein, auch Herr Tater. Das ist fast schon ein Affront, finde ich. Ist es nicht zu glauben.
Also, ich habe es auch nicht ironisch gesehen oder gelesen. Wenn dem so wäre, dann könnte man wirklich herzlich drüber lachen. Können wir ja auch als Nicht-Hertha-Fans, aber wenn man Hertha-Fan wäre, ich würde mich da ärgern.
Ich auch, ja, definitiv. Ja. Würde ich auch. Also ich habe es kaum glauben können, aber es ist tatsächlich wahr.